Listen.
Und wie gesagt, die Frequenz ist für mich meistens die Hilfsvariable, wo ich sage, okay, wie kann ich am besten mein Trainingsvolumen für die einzelnen Muskelgruppen koordinieren, sodass ich für mich am besten in meinem Alltag genug Volumen reinbringen kann für die entsprechenden Muskelgruppen. Vielleicht will ich auch einige fokussieren. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, es kann natürlich eine gegebene Frequenz sein, dass ich sage, okay, ich kann nur viermal die Woche gehen und dann muss ich natürlich Volumen und Intensität auf der anderen Seite anpassen. Es ist ja nicht so, dass jeder da draußen unbedingt sechsmal die Woche trainieren gehen will oder kann. Ne? Mhm. Gerade wenn solche Geschichten wie Familie oder so noch dazukommen, dann muss man sich natürlich auch so ein bisschen anpassen und irgendwo so die Prioritäten schieben. Und
Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Heute wieder mit einem Gast. Mein Name ist Arne Otte, der Host des Podcasts. Ich sollte das jetzt mal öfter erwähnen, wurde mir von außen zugetragen, weil die Show ja wächst, deswegen erwähne ich es jetzt endlich mal. Zu Gast habe ich Patrick Teutsch, quasi eine, ja, ich würde mal fast sagen, Natural Bodybuilding Instanz in Deutschland auf jeden Fall. Und erstmal Patrick, herzlich willkommen, dass du da bist. Freut mich sehr und erzähl doch den Leuten, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du bist, was du machst und wo du hin willst.
Ja, danke Arne, erstmal für die Einladung zum Podcast. Ne? Was hast du gesagt? Bodybuilding Stars?
Instanz. Instanz habe ich gesagt.
Instanz, achso.
Bodybuilding Star von mir aus auch. Also.
Naja, alles gut. Alles gut. Ja, erstmal kurz zu meiner Person. Wie gesagt, Name ist Patrick Teutsch, bin jetzt 29 Jahre alt, habe 2011 das erste Mal meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf bestritten, damals noch im Leichtgewicht bei der GmbF, bei der Deutschen Meisterschaft. Konnte damals das erste Mal einen ersten Platz holen, bin danach 2013 wieder gestartet, also habe ein Jahr Aufbau gemacht zwischendurch, beziehungsweise im Prinzip zwei Jahre, aber effektiv mit Vorbereitung und Nachbereitung nach dem Wettkampf. Das ist ja dann ein gutes Jahr, vielleicht was übrig bleibt. Bin dann 2013 leicht Schwergewicht gestartet, habe da auch einen ersten Platz geholt, also auch nochmal Deutsche Meisterschaft. Bin dann 2014 zur Europameisterschaft, konnte da glücklicherweise auch einen ersten Platz holen. Und 2015 habe ich die Pro-Division, da wo Sepp jetzt auch mitgemacht hat, dieses Jahr, die habe ich 2015 gewonnen. Ja, und danach bin ich nochmal 2016 zur WM bei den Pros. Und das sind dann in der Regel meistens offene Gewichtsklassen. Und da bin ich Vierter geworden. Also da hat es dann nicht ganz gereicht. Dementsprechend habe ich mich jetzt entschlossen, oder seit 2016 entschlossen, nochmal ordentlich in Aufbau zu gehen und greife jetzt nächstes Jahr wieder an und dann schauen wir mal, was denn bei rumkommt. Ich hoffe mal, ist ein bisschen was noch gegangen jetzt in den drei Jahren dann und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Sieht auf jeden Fall so aus, wenn man dich auf Social Media verfolgt, da könnte das ein oder andere Gramm an Muskulatur draufgekommen sein und dann kannst du den vierten Platz vielleicht dann aus deiner Liste dann streichen und dann schauen wir mal, was du da rausholen kannst.
Gehört auch dazu, ne? Das wäre eigentlich eher der größere Ansporn, noch mehr zu reißen, wenn man mal nicht Erster wird.
Definitiv.
Anstatt zu sagen, okay, du holst, also was heißt sowieso, aber du holst das Ding eigentlich immer, dann trittst du dir vielleicht nochmal einen Ticken mehr in den Arsch und das kann manchmal auch nicht schaden.
Ja, war quasi ein nötiger Schritt zur endgültigen Herrschaft.
Ja, warten mal gucken. Ne? Also ich will jetzt nicht so auf die Kacke hauen, weil international ist das Level natürlich entsprechend hoch und ich bin nicht der Einzige, der da ein bisschen Masse mitbringt, sag ich mal.
Genau. Und auch international hat man meistens ja auch nicht so wirklich ganz im Überblick, wer da wo im Kämmerchen halt irgendwie gerade das und dies und jenes tut und dann auf einmal auch da ist. Ne? Also das, ja. Aber wie gesagt, du nimmst es als Ansporn. Ich glaube, die, die dich kennen, sind gespannt, was da rauskommt. Und ist ja noch ein paar Monate Zeit, Off-Season, Improvement Season, den Rest rauszuholen an Potenzial.
Genau, also bis, sag ich mal, Frühjahr 2019 habe ich Zeit, aber dann würde es so langsam in die Wettkampfvorbereitung übergehen. Habe mir vorgenommen, nicht zu schwer reinzustarten, entsprechend von der Form her so zu sein, dass ich vielleicht gute 10 Kilo verlieren muss. Ich habe bis dato sowieso noch nie eigentlich mehr als 13 Kilo zum Wettkampf verloren. Mhm. Also es hielt sich immer einigermaßen in Grenzen mit der Ausgangsform, was den Körperfettanteil anbelangt. Und dementsprechend ja, will ich halt schauen, dass ich nicht zu fett reinstarte, genug Zeit habe, um Diet Breaks mit reinzubringen. 4 bis 5 Wochen hatte ich auf jeden Fall angesetzt und dann, also an Diet Breaks und dann entsprechend schauen, vielleicht 24, 25 Wochen Wettkampfvorbereitung und dann entsprechend mal gucken, wie die Form am Ende des Tages aussieht. Die soll natürlich entsprechend ja mindestens so gut sein wie letztes Mal von der Härte her, wenn nicht sogar einen Ticken besser. Teilweise geht das ja schon dadurch zu realisieren, dass du halt mehr Masse mitbringst, weil wenn du tiefere Cuts hast an sich, mehr Muskelvolumen, dann hast du halt bei gleicher Körperfettmenge trotzdem einen besseren Look. Ja. Mal schauen. Aber letztes Mal war schon gut am Limit. Mal schauen, was dieses Mal wird.
Ja, also ich würde auch sagen, also wenn du für etwas stehst, dann definitiv die Härte, die trocken wie die Wüste, würde man quasi vielleicht sagen können. Mal gucken, wie trocken die Wüste zu kriegen ist.
Wird jedes Mal besser, ne? Das macht dann aber auch so ein bisschen die Erfahrung, ne, natürlich.
Ja.
Und natürlich wird mittlerweile auch noch mehr auf Härte gesetzt. Also zumindest wollen die Leute mehr Härte sehen, sagen wir es so.
Das Publikum,
also,
ne?
Ich sag mal, ja, 2011 war es jetzt noch nicht auf dem Level beispielsweise, wie es heute der Fall ist, ne? Wie hart heute die Leute kommen. Damals war ich schon der Härteste auf der Bühne, aber verglichen mit 2015 oder 2016 ist das nochmal ein anderer Schnack gewesen.
Ja. Ne? Es wird halt jedes Jahr nochmal einen Ticken draufgelegt oder ein Krämpchen runtergekriegt. Cool. Ja, kommen wir mal zum Eingemachten quasi, nämlich der Thematik dieser Episode. Nämlich dem, ich habe es mal so ein bisschen Clickbait-mäßig, der heilige Gral der Hypertrophie genannt, das Thema Trainingsvolumen. Und habe ja auch schon im Vorfeld zu dir gesagt, ich glaube, da hast du bestimmt das ein oder andere zu erzählen, deinen Senf dazu zu geben. Meine erste Frage wäre, oder einfach damit die Zuschauer oder wir im Nachgang halt über das Gleiche sprechen, überhaupt erstmal deine Definition von Trainingsvolumen. Genau, und welche Faktoren man da vielleicht mit einbringen müsste oder könnte. Einfach deine Definition, damit wir alle vom Gleichen sprechen im Nachgang.
Ja, also grundsätzlich, wenn ich von Trainingsvolumen spreche, spreche ich natürlich von allen Arbeitseinheiten in der Summe, die ich für eine Muskelgruppe oder der Gesamtheit vom Körper in einer Woche absolviere. Das bedeutet, ich zähle grundsätzlich in Sätzen, nicht in Wiederholung. Der einfache Grund ist halt einfach, dass ich sage, wenn du beispielsweise einen Satz mit Bankdrücken, normalerweise mit 10 Wiederholungen schaffst, dann hast du 10 Reps pro Satz. Du machst 5 Sätze, dann hast du 50 Wiederholungen. Wenn du Bankdrücken dann entsprechend mit einer höheren Intensität machst, beispielsweise ein 5x5 machst, hast du noch 25 Wiederholungen. So, und wenn du jetzt lediglich Wiederholungen zählen würdest, dann wäre das nicht unbedingt äquivalent oder würdest nicht wirklich darstellen, was du geleistet hast innerhalb des Trainings. Mhm. Weil ich denke mal, die meisten werden mir zustimmen, dass ein 5x5 nicht unbedingt weniger anstrengend und weniger anstrengend fürs System sein wird als ein 5x10. Deswegen ich einfach sage, okay, wenn ich bei beiden Sätzen einigermaßen gleich hart reingehe, dann ist das ein äquivalentes Trainingsvolumen und deswegen zähle ich die Sätze und nicht die Wiederholung. Ich finde, ein bisschen differenzieren müssen wir halt immer noch an der Stelle, beziehungsweise da verändern sich halt viele, wenn es denn um das Thema Volumen geht, dass sie eigentlich dann Workload meinen, ne? Also wenn sie dann schauen, okay, ich habe so und so viele Wiederholungen mit so und so viel Gewicht gemacht und Workload muss steigen, bin ich immer nicht so ganz der Fan von. Aufgrund der Thematik, also dass ich sagen kann, okay, wenn ich ein leichteres Gewicht habe, kann ich deutlich mehr Wiederholungen machen und würde mein Workload entsprechend steigen. Dann müsste ich das prozentual noch relativieren, wo ich meines Erachtens dann am Ende des Tages auch einfach sagen kann, okay, ich nehme das Volumen an sich, das sind die Sätze und die sind, wenn ich immer verhältnismäßig ordentlich trainiere, dann ist ein Satz mit 10 Wiederholungen beim Bankdrücken genauso zu vergleichen mit einem höheren Gewicht, wo ich halt 5 Wiederholungen mache und dann kann ich das auch besser in meinem Trainingsplan oder ja in meinem Programming darstellen.
Mhm. Ja, wie du schon so ansprichst, also finde ich sehr gut, dass, ja, sagen wir mal, die Qualität des Workloads des Einzelnen ja schon sehr variiert und dementsprechend da ja oftmals ja, so ein bisschen in die falsche Richtung gedacht wird. Und ja, vielleicht auch so die Bewegungskompetenz, ne, und die Qualität einer entsprechenden Kontraktion entsprechend von Individuum zu Individuum sehr unterschiedlich ist. Und ja, eben, wenn du sagst, die Anzahl an Sätzen in einem bestimmten Intensitätslevel, da fährt man, glaube ich, schon ganz gut mit, um entsprechend wenigstens einen messbaren Faktor entsprechend zu haben, an dem man sich orientieren kann. Ja. Okay, also wenn wir jetzt schon mal so ungefähr wissen, wie wir das Trainingsvolumen definieren würden, dann kommen da ja oftmals oder sollten da noch zwei andere Faktoren oder vielleicht sogar drei, aber das überlasse ich mal dir, wie du es sagen würdest, ins Spiel, nämlich die Frequenz und die Intensität. Wie steht das für dich in Abhängigkeit und ja, wie würdest du das Ganze sehen? Diese drei Faktoren, bleiben wir mal bei denen.
Ja, es sind ja mehr oder weniger so die drei goldenen oder wesentlichen Faktoren, die beim für die Trainingssäule jetzt mal maßgebend sind. Also ich sage halt immer, wir haben drei Eckpfeiler, das ist Training, Ernährung und Regeneration. Und beim Training jetzt selbst ist halt das magische Dreieck, sag ich mal, oder halt auch gegebenenfalls, wie du es aufsetzt, der Teufelsdreier, halt das Volumen, die Intensität und die Frequenz. Für mich grundsätzlich ist das Volumen innerhalb dieses Dreiecks immer so ein bisschen Primus inter pares. Also das ist die wesentliche Variable, wo ich sagen würde, an der sollte man sich am härtesten orientieren. Während man sagen muss, bei der Frequenz ist Frequenz dient letzten Endes dazu, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen differenzieren, dass wir sagen können, okay, auf der einen Seite bedeutet Frequenz, wie häufig trainiere ich allgemein, und auf der anderen Seite beschreibt Frequenz natürlich auch, wie häufig trainiere ich eine Muskelgruppe, ne? Und je häufiger ich eine Muskelgruppe trainiere, desto häufiger habe ich natürlich die Chance, entsprechend Volumen zu akkumulieren für die entsprechende Muskelgruppe innerhalb einer Trainingswoche beispielsweise. Da ist meines Erachtens immer so ein bisschen wichtig, dass man schaut, dass man nicht zu viel Volumen in einer Trainingseinheit rein implementiert, auf der anderen Seite aber auch nicht zu wenig Volumen macht. Was meines Erachtens zum Beispiel bei einem Ganzkörperplan, wenn du nicht allzu viel Volumen verträgst, zum Beispiel der Fall sein kann. Also Volumen definiert ja quasi, wie viel Trainingsreiz du letzten Endes in einer Woche für eine Muskelgruppe kumulierst und auf der anderen Seite aber auch für eine einzelne Trainingseinheit. Und wenn ich, sage ich mal, je 6-mal die Woche trainiere und nur 6 Sätze Bizeps die Woche mache, hätte ich nur einen Satz Bizeps pro Woche, pro Trainingseinheit. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Hätte ich voraussichtlich einen relativ kleinen Trainingsreiz und würde, selbst wenn das Volumen mir Zuwächse bescheren könnte, nicht unbedingt vielleicht Zuwächse realisieren. Intensität ist so ein bisschen der Punkt, wo man sagen kann, wenn man alles hochschrauben würde, Frequenz, Volumen und Intensität, dann wird es zum Teufelsdreier. Weil wenn man die ganze Zeit mit einer hohen Intensität fährt und einem hohen Volumen, damit schießen sich halt die meisten so ein bisschen mit auf dem Leben, regenerationstechnisch. Mhm. Weil natürlich ein Satz schweres Kreuzheben mehr regenerative Kapazitäten zieht, als jetzt vielleicht ein leichter Satz oder eine ISO-Übung im Vergleich. Deswegen muss man da mal so ein bisschen schauen, dass man, wenn man hohe Trainingsvolumina fährt, so ein bisschen mit seinen Intensitäten haushaltet, beziehungsweise wenn man sehr auf die Kraftkomponente gehen will, vielleicht eher schaut, ob man das Trainingsvolumen nicht entsprechend anpasst. Und wie gesagt, die Frequenz ist für mich meistens die Hilfsvariable, wo ich sage, okay, wie kann ich am besten mein Trainingsvolumen für die einzelnen Muskelgruppen koordinieren, so dass ich für mich am besten in meinem Alltag genug Volumen reinbringen kann für die entsprechenden Muskelgruppen. Vielleicht will ich auch einige fokussieren. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, es kann natürlich eine gegebene Frequenz sein, dass ich sage, okay, ich kann nur 4-mal die Woche gehen und dann muss ich natürlich Volumen und Intensität auf der anderen Seite anpassen. Es ist ja nicht so, dass jeder da draußen unbedingt 6-mal die Woche trainieren gehen will oder kann. Ne? Mhm. Gerade wenn solche Geschichten wie Familie oder so noch dazukommen, dann muss man sich natürlich auch so ein bisschen anpassen und irgendwo so die Prioritäten schieben. Und dann muss man sagen, okay, Frequenz ist ein Fixum und an das muss ich entsprechend den Rest anpassen. Also die Abhängigkeit besteht halt immer letzten Endes zwischen den dreien. Und die größte Gefahr lauert, glaube ich, meistens zwischen Intensität und Volumen.
Also in dem Zusammenspiel, dass das sich irgendwann nicht mehr ausgeht, wie die beiden Faktoren dann wahrscheinlich steigen könnten und dann, ja, dann geht es sich halt irgendwann nicht mehr aus, ne? Entsprechend. Und ja, wie du schon sagst, also die Frequenz ist natürlich das, womit wir dann vielleicht am besten regulieren können, wenn wir diesen Regulator halt auch gut in der Hand haben. Fand ich halt auch, ist halt auch ein wichtiger Faktor, wie du schon sagst, die Lebensumstände spielen da halt auch immer einen großen Faktor. Es bringt halt wahrscheinlich nichts, sich irgendwie 6-mal ins Studio zu schleppen, in dem Sinne, weil man die Zeiten vielleicht nicht hat, Bock schon, aber Anfahrt, Abfahrt, Duschen und so weiter halt einem komplett die Lebensqualität rauben, was dann im Gesamtkontext wahrscheinlich auch wieder in schlechteren Adaptionen endet, was ja nicht das Ziel ist, sondern wir wollen ja eigentlich nur maximal hypertrophieren oder eigentlich nur ist gut. Das ist ja das große, ja, große Ziel. Ja.
Ja. Ja. Da wäre halt noch der Punkt wieder, der sonst in der Regel am Anfang genannt wird, Adhärenz. Ne? Mhm. Wie gut kann ich eigentlich meinen Trainingsplan auf Dauer beibehalten? Es ist zwar schön und gut, wenn du eine Woche durchziehst, aber wenn du danach die nächsten 3 Wochen nicht mehr zum Training kommst, weil du keinen Bock mehr hast oder weil du es nicht mehr einhalten kannst oder weil dir alles auf den Kopf fällt, dann macht es natürlich wenig Sinn. Und da muss man halt natürlich seinen Trainingsplan immer so ausrichten, dass er für seinen eigenen Alltag und natürlich für seine eigenen Ziele entsprechend zu implementieren ist.
Definitiv. Und da sollte man wahrscheinlich auch ein bisschen ehrlich mit sich sein, in den Ambitionen und nicht davon ausgehen, nur weil ich jetzt vielleicht nur 4-mal die Woche trainieren kann, deshalb nicht mein Potenzial ausschöpfen kann. Weil wir, wie wir eben schon gesagt haben, wir haben halt Faktoren, an denen wir drehen können und das ist ja immer noch möglich, daran so zu drehen, dass man immer noch das Optimum rausholt. Ne? Also Optimum ist ja sowieso immer das Stichwort. Das Optimum muss nicht immer das Optimum sein, habe ich, glaube ich, schon zigmal in dem Podcast gesagt. Aber tue ich auch immer gerne wieder. Ja, cool, dann haben wir schon mal so ein bisschen die Abhängigkeit der Teufelsdreier ist gut. Bist du fußballaffin?
Ich habe früher halt Fußball gespielt, ja. Ne, und wie hieß die Sendung mit Tsubasa?
Oh, und wie so. Hießen die Kicker? So,
Kickers, genau. Ja. Da gibt es halt den Teufel.
Ah, zwei, genau, ja. Auf jeden Fall, ja.
Und wenn die alle in einer Reihe sind und dann weißt du immer nicht, wo der Ball sind, oder dann schweben die alle in der Luft und dann findest du den Ball nicht und dann schießen die halt in der Regel ein Tor. Ne? Und du kannst ja halt selbst auch ein Eigentor schießen, wenn du halt alle ein bisschen zu hoch fahren lässt, beziehungsweise selbst das Tor erzielen, wenn du alle irgendwie in eine Reihe bringst und sagen kannst, du kannst sie so für dich optimieren, damit es passt. Ne?
Ja, Wahnsinn. Ja. Jetzt fiel mir aber erstmal ein, woher das kam. Ich hatte es irgendwie verwechselt mit dem alten Dreier-Duo bei Bayern. Giovane Elber, ich weiß nicht mehr, der hat noch so ein Dreier-Duo, oder so ein Drei-Spieler, die auch das magische Dreieck waren oder irgendwie sowas.
Ja, aber ich guck nicht mehr wirklich viel Fußball, also das kriege ich nicht hin.
Aber der Teufel...
Was heißt, kriege ich nicht hin? Da würde ich jetzt am Ende des Tages auch sagen, da hast du wahrscheinlich das Interesse nicht mehr so groß, dass ich sage, ich möchte dafür so viel Zeit investieren. Ich bin dann eher so der mittlerweile noch der EM-WM-Typ, der dann da so ziemlich mitfiebert, aber Fußball nicht mehr. Seitdem Hansa Rostock nach unten durchgereicht wurde, mehr oder weniger.
Ist auch das Interesse und die Priorität gesunken.
Ja, es ist halt einmal mit den Jahren gekommen. Dann spielst du keinen Fußball mehr und hast halt irgendwann andere Interessen und dann kommst du davon so ein bisschen ab. Ne?
Kenne ich sehr gut. Aber um es nochmal ganz kurz zurückzubringen, ich habe, glaube ich, irgendwann in zwei Podcasts vorher irgendwann schon mal angedacht, zum Scoreboard die Analogien des Todes zu bringen, und da bist du mit dem Teufelsdreier auf jeden Fall, könntest du dich gerade an Nummer 1 gesetzt haben. Also so eine Analogie muss man erstmal im Kopf kommen mit den Kickers. Sehr, sehr interessant. Also für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, was durchaus der Fall sein kann, weil das schon ein paar Jahre her ist und die jüngeren Zuhörer es vielleicht nicht kennen. Vielleicht verlinke ich es unten mal, dann könnt ihr euch ein YouTube-Video zu den Kickers angucken und dann haben wir hier wunderbar Werbung für irgendwelche alten Anime-Filme gemacht. Oder Anime würde ich gar nicht sagen. Aber kommen wir mal zurück zum Hypertrophieren und zum Trainingsvolumen. Wo bin ich denn? Genau. Also, was habe ich denn als nächstes als Frage aufgeschrieben? Hattest du schon ein bisschen angesprochen, dass die dauerhaft hohen Intensitäten doch vielleicht auch so auf Dauer der erste limitierende Faktor sein könnten, um qualitativ Trainingsvolumen anzuhäufen, zu akkumulieren. Da wäre einfach mal so meine Frage, wie regulierst du deine Intensitäten in deiner Trainingsstruktur?
Okay, jetzt müssen wir erstmal vielleicht noch mal eine kleine Definition.
Stimmt, Definition finden. Intensität, ja.
Weil es wird ja meistens für zwei Sachen benutzt. Ne? Zum einen zu beschreiben, okay, wie viel Prozent des One Rep Max ist quasi das Arbeitsgewicht, was ich habe. Also 85%, damit habe ich 5 Wiederholungen. Wenn ich, mit 100 Kilo Bankdrücken eine Wiederholung schaffe, dann schaffe ich mit 85 Kilo gegebenenfalls, Pi mal Daumen, es ist ja auch nicht bei jedem gleich, in allen Wiederholungsbereichen schaffe ich ungefähr 5 Wiederholungen. Das ist immer eigentlich der Ansatz, wo ich sage, das ist Intensität. Ne? Mhm. Ein anderer Punkt wäre natürlich zu sagen, okay, Intensität des einzelnen Arbeitssatzes, wie viel lasse ich mir noch im Tank? Mhm. In der Form, dass ich sage, Reps in Reserve, ein Rep im Tank lassen, 2 Reps im Tank lassen, vielleicht nicht komplett ans Muskelversagen gehen, um so ein bisschen Fatigue-Management zu betreiben, also die Ermüdung vielleicht nicht zu hoch kommen zu lassen in den schweren Sätzen bei den Trainingsvolumina, die ich so ein bisschen versuche zu akkumulieren, beziehungsweise nicht zu früh im Zyklus. Das wäre halt noch so ein Punkt, wo ich viel Schraube, gerade bei den eher komplexen, bei den Grundübungen, bei den Verbundübungen, wo ich sage, dass ich da mit Reps in Reserve arbeite. Ich weiß nicht, habt ihr sonst immer eher die RPE-Scale genutzt? Oder
In vorigen Podcasts, oder du meinst allgemein von vom Terminus? Ja. Nee, also Reps in Reserve ist eigentlich hier im Podcast auch eher das, was gängig ist, tatsächlich, ja.
Ja, ist für mich immer, also ich finde es immer besser verständlich für die Leute, die Reps in Reserve, weil das eher was, was ich anfassen kann, während die API-Skill, wenn ich, ja, ist immer so ein bisschen relativ, wie ich die benutze. Ja? Und dementsprechend kann ich sagen, dass ich zum Anfang des Zykluses versuche, in Trainingseinheiten vielleicht nicht ganz ans Limit zu gehen, gerade in den, wie gesagt, in den schweren Einheiten, wo ich dann sage, okay, ich lasse mir eher noch zwei im Tank, während ich im Verlaufe des Zykluses, wenn ich zum Overreaching vielleicht auch komme, in der Overreaching-Phase, in der Phase, wo ich sehr viel Volumen für eine Muskelgruppe akkumuliere, da wirklich sage, okay, ich gehe bis hin zu 0,5 bis 1 Rep, ne, bei den schweren. Bei den ISOs bin ich eher so der Mensch, der sagt, okay, grundsätzlich versuchst du, gen Muskelversagen zu kommen. Meistens könntest du ja irgendwie doch noch einen aus dem Keller holen. Ne? Das ist halt meines Erachtens auch immer so ein bisschen so die Problemzone, wo ich bei vielen sagen würde, wenn sie mit API-Skills arbeiten, wenn sie mit Reps in Reserve arbeiten, würde ich nicht unbedingt zu ausufernd im isolierten Bereich machen. Weil wenn ich an Fliegende denke, wenn ich an Maschinen teilweise denke, wo ich eigentlich immer noch 1, 2, 3 vielleicht mal rausholen kann. Und wenn ich jetzt eher dazu tendiere, dass ich jemand bin, der vielleicht nicht ganz so intensiv trainiert, ne, der vielleicht früher seine Schmerzgrenze erreicht hat und dann aufhört, obwohl er eigentlich grundsätzlich, wenn er mental dahinter stehen würde, noch mehr Wiederholungen rausholen könnte. Und dann sage ich, zwacke von dem nochmal 2 Wiederholungen oder 3 Wiederholungen ab, dann lande ich schnell in den Reps in Reserve-Bereich, wo ich vielleicht noch 5 oder 6 machen könnte. Und das ist meines Erachtens, beziehungsweise ich glaube, API-Skill 4 war so der Bereich, wo man langsam gesagt hat, okay, das ist nicht mehr wirklich effektiv. Und das ist meines Erachtens dann gefährlich, wenn man das in den Bereichen implementiert. Deswegen empfehle ich das auch keinen und wende es selbst auch nicht so an. Ne? Grundsätzlich ist es ja so, isolierte Übungen haben auch meistens, je nachdem wie schwer sie natürlich auch sind, einen anderen Regenerationsbedarf, als jetzt wieder, schwer Kreuzheben oder das Kniebeugen, was dir natürlich von der Gesamtermüdung vom System her viel mehr abraubt, als jetzt eine Beinstreckermaschine.
Genau. Wie du schon sagst, also bei der relativen Intensität besteht halt in beide Richtungen des Pendels halt die Gefahr, dass man das ja so ein bisschen falsch interpretiert. Und wie du schon sagst, bei den Isolationsübungen irgendwie 3 Reps in Reserve plus das, was du genannt hattest, was da halt vielleicht noch ein Spielraum ist, je nachdem, was du für ein Charaktertyp des Trainings bist, sehe ich da halt auch eher die Gefahr, dass viele eher sich unterfordern, nicht in der Trainingseinheit, nicht gefühlt, aber sich unterfordern, weil es auch so ein Trend geworden ist, die letzten 2, 3 Jahre vielleicht. Ne? Also natürlich mit diesen relativen Intensitäten zu jonglieren, möchte ich mal fast sagen. Und der Trend ging ja weg vom harten Training, war ja fast verpönt, möchte ich fast sagen, so im Großen, in unserer kleinen Nische. Und wer es dann gemacht hat, wurde dann fast schon als nicht Science-Based-Prolet hingestellt. So. Und der Trend geht ja jetzt aus meiner Sicht schön mal wieder so ein bisschen zurück zum bisschen älteren, ja, einfach zum Bodybuilding. Einfach mal ballern, aber mit Struktur, möchte ich es mal fast so sagen halt. Ne? Und das finde ich einen positiven Trend eigentlich. Weil die Intensität einfach auch ein Faktor ist, der gehört nun mal dazu. Habe ich halt lustigerweise, fällt mir jetzt gerade völlig random ein, es gibt von Ronnie Coleman einen Film bei Netflix, wusste ich gar nicht, The King heißt der, glaube ich. Ja, falls du ihn noch nicht gesehen hast, ziehen die gerne rein. Also fand ich halt sehr, sehr geil. Fiel mir jetzt so als Anekdote dazu ein. Er hat sich ja natürlich komplett kaputt trainiert und aber er bereut es bis heute halt nicht. Also wenn ihr guckt euch alle den Film an, kann ich nur empfehlen. Er bereut es heute halt nicht. Er hat den Preis dafür bezahlt, aber er war halt nun mal auch das größte Masseschwein der Welt, was wir wahrscheinlich jemals sehen werden. Und ja, schaut euch einfach den Netflix-Film an dazu. Intensität ist einfach ein wichtiger Faktor, egal in welchem Teil des Bodybuildings. Ich bin jetzt ein bisschen abgekommen, aber das wollte ich, glaube ich, so ein bisschen damit ausdrücken, dass die Intensität, wenn sie gut gesteuert ist, ruhig hoch sein darf.
Ja, also da möchte ich vielleicht noch ergänzen, also da wir, also alle, die vor, sag ich mal, 10 Jahren, bisschen mehr und ein bisschen weniger ungefähr angefangen haben zu trainieren, die sind ja grundsätzlich noch damit groß geworden, zu sagen, okay, ich muss schwer und hardcore ballern, um entsprechend Fortschritte zu machen. So hat man sich halt auch immer so wirklich an die Grenze getrieben und kennt mittlerweile so sein Limit, wo man dann sagen kann, okay, das ist halt wirklich, da geht halt nichts mehr. Ne? Und dann kann man auch eher eine API-Skill oder Reps in Reserve festlegen, wenn man weiß, was Hardcore-Training ist und was halt wirklich geht, anstatt dass man sagt, okay, man fängt halt so an. Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Jetzt bin ich hier schon ins Stativ gekommen. Und da sollte man halt dann ein bisschen vorsichtig sein. Also im Prinzip alle, ich meine, das ist jetzt wieder so ein persönliches Empfinden, aber die ich kenne und die gut aussehen, die können auch schwer ballern.
Genau.
Ist so grundsätzlich. Die haben das alle durch und arbeiten jetzt halt natürlich, wenn man so ein bisschen science-based ist, arbeitet man halt auch teilweise mit Reps in Reserve, aber halt an der richtigen Stelle, ne? Ja. Da wo es vielleicht sinnig ist und übertreibt es halt nicht.
Ja. Finde ich gut, also die Perspektive halt, wenn man halt einen guten Erfahrungswert hat an maximaler Intensität, dann nutzt man diese Skalen auch einfach anders und dann wahrscheinlich für sich auch produktiver. Und gerade die jungen Leute jetzt in dem Sport, die die kommen einfach gar nicht oftmals zu diesem Punkt, wo sie diesen Erfahrungswert machen können oder es sich eingestehen oder es auch mal müssen. Ja? Aber das war jetzt ganz viel Theorie. Kommen wir mal zur Praxis, zum Praktischen, zur Anwendung. Da ist halt auch immer ein heiß diskutiertes Thema. Statisches Volumen, dynamisches Volumen. Wie ist da so deine Meinung dazu? Pro, Contra ist natürlich ein Riesenthema jetzt, könnte man einen einzelnen Podcast zu machen, aber das, was dir so in den Kopf kommt als erstes.
Ja, du wirst ja sicherlich auch wissen, ich habe glaube ich 5 oder 6 Videos allein dazu, wo ich das so ein bisschen versucht habe auseinanderzunehmen, wann was für wen sinnig ist.
Ja. Also wer es hier sehen, ich verlinke es alle unten. Guckt euch das gerne an, da ist es nochmal genau im Detail.
Ja. Also für die Leute, die sich vielleicht nicht unendlich ständig mit ihrem Trainingsplan auseinandersetzen wollen, ne, ist wahrscheinlich der statische Ansatz immer so der bessere, weil der deutlich weniger Planungsaufwand bedeutet, als jetzt, wenn ich jede Woche im dynamischen Ansatz mein Trainingsvolumen verschiebe. Also erstmal vielleicht grundsätzlich, statischer Ansatz ist, ich habe einen festen Trainingsplan, da steht drauf, ich mache die nächsten 6 oder 10 Wochen, mache ich halt so und so viele Sätze Bankdrücken, danach gehe ich an die Schrägbank oder Kurzhanteldrücken, mache da so und so viele Sätze, dann mache ich meine Flies und so weiter. Das ist halt in Trainingseinheit 1, jede Woche das gleiche, in Trainingseinheit 2 und so weiter. So, und die größte Zielsetzung ist da natürlich entweder Progression über einen zusätzlichen Rep zu bekommen oder, also dass ich halt ein bisschen mehr Wiederholungen im Zeitverlauf machen kann, wo ich dann sagen kann, okay, ich mache Fortschritte und dann entsprechend nach einer gewissen Zeit mein Gewicht steigern kann. Das ist so die Gewichtsprogression, die man da halt sehr im Fokus hat, wo man sagen kann, okay, hiermit mache ich Fortschritte. Das ist meines Erachtens besonders für diejenigen sinnvoll, die am Anfang stehen, wo man halt ohnehin noch relativ viel Gewichtsprogression allgemein hat, also Kraftprogression vielmehr hier. Gewichtsprogression könnte man jetzt denken, ich meine das Körpergewicht, was dann wahrscheinlich auch mit dazukommen würde. Während die dynamische Variante vielmehr darauf abzielt, zwischen einzelnen Trainingswochen entsprechend Volumina zu verändern. Das bedeutet, Ich habe beispielsweise in der ersten Woche habe ich 10 Sätze Bankdrücken, in der zweiten Woche habe ich 12 Sätze Bankdrücken, in der dritten Woche Brust meine ich. Ich meine, jetzt keine 10 Sätze, obwohl 10 Sätze Bankdrücken könnte auch hinkommen. In der ersten Woche habe ich 10 Sätze Brust, in der zweiten Woche 12, in der dritten Woche 14 und so weiter, bis ich mich an den Punkt begebe, wo ich das Volumen, was ich in einer Trainingswoche habe, für eine Muskelgruppe nicht mehr verkraften kann, also nicht mehr wegregenerieren kann und dann danach quasi einen Deload mache, sage, okay, jetzt braucht meine Brustmuskulatur, mein Körper, meine Sehnen, meine Bänder besonders Ruhe, um sich von den hohen Trainingsvolumina zu erholen und danach starte ich wieder von neuem, vorzugsweise mit einer entsprechenden Kraftprogression und gleichem Volumen. Aber hier haben wir halt wirklich von Woche zu Woche mehr Volumen, haben da quasi eine Adaption und setzen den Körper jede Woche ein bisschen mehr Stress aus und haben jede Woche einen kleinen, größeren Trainingsreiz, was natürlich deutlich mehr Planungsaufwand bedeutet, wo man sich auch schnell, also ich kenne viele Leute, die sich vom Gesamtsystem her aus dem Leben geschossen haben damit, gesagt haben, die haben vorher einen statischen, statisch ist ja quasi die Standardvariante, dass ich sage, ich habe einen festen Trainingsplan, den verfolge ich und ich möchte halt irgendwie Hypertrophie erreichen und werde damit wahrscheinlich auch ein bisschen Kraftzuwächse im Zeitverlauf haben. Während ich bei der dynamischen Variante schauen muss, okay, was ist ein Volumen, bei dem ich Fortschritte mache, was ist ein Trainingsvolumen beispielsweise für die Brust, ich bleibe mal beim Beispiel Brust, was ist ein Trainingsvolumen, was ich gerade noch so verkrafte, also beispielsweise, ich kann 24 Sätze Brust in der Woche machen, das kriege ich gerade so noch hin von meiner Regeneration, dass ich in der nächsten Woche wieder am Start bin, also dass meine Brust wieder regeneriert ist und ich in der nächsten Trainingseinheit wieder voll da bin. Und wenn ich diesen Punkt natürlich überschreite, vom Volumen, was meine Regeneration betrifft, dann werde ich peu à peu schlechter werden. Also wenn ich von Regenerationseinheit von Trainingseinheit zu Trainingseinheit nicht vollständig regeneriere oder von Trainingswoche zu Trainingswoche, dann wird meine Leistung abfallen und dann werden auch entsprechend meine Fortschritte geringer werden und dann komme ich halt auch eher in einem Bereich, wo ich eine größere Affinität habe, mich zu verletzen. Deswegen ist mein Grundsatz immer mittlerweile viel hilft viel, solange du es regenerieren kannst. Also mehr Trainingsvolumen ist besser, weil du einen größeren Trainingsreiz setzt, aber du musst es wegregenerieren können. So, das ist jetzt erstmal relativ viel. Ich könnte das jetzt noch viel mehr aufbauschen. Ich habe da jetzt auch noch einen anderen Ansatz gefunden, wo ich sage, damit kann man vielleicht besser mit dem Trainingsvolumen oder mehr Trainingsvolumen handeln. Aber vielleicht nochmal grundsätzlich zu der Gesamtermüdung vom System her. Bloß weil, wenn du so einen Trainingsplan aufsetzt, bloß weil du das Volumen für die Brust beispielsweise im Einzelnen oder für den Bizeps und Trizeps, dass das einzelne Volumen passt, bedeutet nicht, dass du nicht komplett vom Gesamtsystem her overreach, weil die Summe der Einzelreize oder des einzelnen Regenerationsbedarfs dann so groß ist, dass du von der Gesamtkörperregeneration nicht mitkommst und dann dich trotzdem eher aus dem Leben schießt mit dem Trainingsvolumen, was du aufgesetzt hast, weswegen dann meistens eine Fokussierung notwendig ist, dass ich sage, okay, ich habe folgende Schwachstellen, bei mir ist Brust die Schwachstelle und vielleicht die Hamstrings oder Beine allgemein und dann arbeite ich halt immer einen gewissen Satz an Zyklen halt entsprechend auf die Schwachstellen und setze quasi das Trainingsvolumen für die restlichen Muskelgruppen, die vielleicht eher meine Stärken oder halt nicht meine Schwächen sind. Nicht Schwäche bedeutet ja nicht, dass es unbedingt eine Stärke sein muss, setze ich das Volumen eher auf Maintenance Volume, also auf einem Volumen vielleicht, wo ich keine Fortschritte mache, aber wo ich meine Muskulatur erhalte. Also es ist deutlich einfacher, Muskulatur zu erhalten, als neue aufzubauen. Glücklicherweise. Und ja, muss man ja halt wirklich so sagen. Also solange ich natürlich im Kalorienüberschuss bin. Ne? Wenn ich im Defizit bin, ändert sich natürlich wieder das ganze Rad. Mhm. Und um da halt, also ich setze quasi meine Stärken oder meine Nichtschwächen eher auf ein geringeres Volumen, damit ich bei den Schwächen ein höheres Volumen machen kann, um dann von meinen gesamtregenerativen Kapazitäten vom System zu haushalten. So. Das Statische, also ich kann jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde erzählen.
Ja, klar.
Ich weiß halt nicht, ob die Leute dann von der Struktur, wenn ich das jetzt rein aus dem Kopf her mache.
Ob sie das nachvollziehen können, ne? Ist natürlich im Podcast auch ein bisschen schwerer, wenn man jetzt gar kein bisschen was aufmalen kann oder irgendwas. Klar. Aber ich glaube, also so wie du das differenziert hast, wird es, glaube ich, jedem klar werden. Ich glaube, am meisten das Rausstellen einfach des, dessen, dass das, was man an Volumen wirklich anhäuft, halt erst regeneriert werden muss, bevor eine Adaption stattfindet. Das ist, glaube ich, der gewichtigste Gedankengang, den jeder Trainierende verinnerlichen sollte, bevor er einfach das dynamische Volumen für sich entdeckt und sagt halt, genau, viel hilft viel, wie du schon sagst, wenn es regeneriert werden kann, weil dann wird adaptiert. Und adaptiert heißt halt entsprechend halt hypertrophieren. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Selbst wenn wir halt vermeintlich uns einreden, wir können halt unsere, was weiß ich, mittlerweile vielleicht irgendwann jemand, der jetzt die neueste Studie 48 Sätze ballern und wir regenerieren das, ist auch immer die Frage, ob man seine Regeneration wirklich einschätzen kann. Und das ist halt dann wirklich auch schwer zu sagen, weil es natürlich immer an der Trainingsperformance zu messen ist. Ne? Und das von Woche zu Woche noch zu gewährleisten, das gleiche Performance zu bringen oder noch was drauf zu packen, das ist einfach sehr, sehr schnell am Ende dessen, wo man da das Volumen halt hochschrauben kann. Also man hat das Potenzial für Adaption wird halt größer, aber die Gefahr, dieses Fenster zu verpassen, wird halt auch größer. Ich glaube, die Leute haben das ganz gut mitgekriegt, was du damit sagen wolltest. Und die Periodisierung dieser Trainingsvolumina, indem man halt Prioritäten setzt und sagt, ich schraube halt mal jetzt ein paar Muskelpartien zurück, um Kapazitäten freizumachen zum Regenerieren und Adaptieren, ist, glaube ich, etwas, was die meisten vielleicht erstmal implementieren sollten oder darüber nachdenken sollten, bevor sie jetzt überall die Schrauben hochdrehen, was natürlich verlockend ist, weil wir wollen überall entsprechend unser Potenzial ausschöpfen. Aber ich glaube, das führt jetzt auch wieder einen Ticken zu weit in die Spezialisierung des Themas. Was ich da sehr, sehr, wenn du noch was, hast du noch was hinzuzufügen? Immer gerne raus.
Grundsätzlich zu den Regeln, also wenn man der Meinung ist, zum Beispiel seine Kapazitäten herausgefunden zu haben, wo man sagt, okay, Brust ist jetzt so, schaffe ich jetzt halt, wie gesagt, diese 24 Sätze, muss man natürlich immer noch berücksichtigen, dass halt äußere und innere Umstände immer noch dazukommen können, die halt die Regenerationsfähigkeit beeinträchtigen. Ne? Also die wichtigste Marke sind natürlich dann halt entsprechend bei der Regeneration dann auch der Schlaf. Was habe ich für einen Stress? Ne? Habe ich vielleicht auch emotionalen Stress, Arbeitsstress, wie auch immer. Das kann halt alles immer wieder draufdrücken. Und wenn das über einen längeren Zeitraum halt der Fall ist, dann muss ich natürlich auch überlegen, okay, sollte ich vielleicht das Trainingsvolumen dauerhaft fahren, wenn ich vielleicht schlechter schlafen kann, wenn ich vielleicht gerade zu Hause mit meiner Freundin oder sonst was Stress habe, auf Arbeit Stress habe und mir halt gerade alles auf den Kopf fällt, muss ich dann halt mein Trainingsvolumen auf dem Top-Level fahren oder ist das so das Sinnigste, ne? Mhm. In dem Fall, da muss man halt auch mal so ein bisschen überlegen. Ja, die antizyklische Variante vom dynamischen Volumen, die lasse ich jetzt mal. Das ist halt, wie gesagt, so der Ansatz, wo ich jetzt sage, das ist eine Möglichkeit, noch mehr zu trainieren, um möglichst seinen ganzen Körper einigermaßen zu entwickeln und gleichzeitig mit seiner Gesamtermüdung vom System her klarzukommen. Das war ja eher so ein neuerer Ansatz von mir, wo ich mal ein bisschen rumgerechnet habe und mal so die Theorie aufgestellt habe, wie man am besten mit dem Volumen haushalten kann, um halt noch mehr trainieren zu können und auf noch mehr Ebenen adaptieren zu können. Wo ich sagen muss, es hat bis dato ganz gut funktioniert. Mhm. Jetzt musste ich ein bisschen abbrechen, weil ich mich so ein bisschen an Brustansatz verletzt habe, mhm. Was eher eine Movement-Geschichte war.
Nicht dem Approach geschuldet sozusagen.
Nee, also definitiv nicht, weil ich auch gar nicht in der Phase gewesen wäre, wo das hätte bei der Brust passieren können.
Genau, also wäre jetzt so vielleicht auch meine nächste Frage gewesen, aber ich glaube, du hast auch ein Video dazu gemacht, oder? Zu dem antizyklischen...
Genau, das war der letzte Teil. Ja. Also die bauen halt eigentlich alle aufeinander auf, weil so das Statische ist ja so der Ansatz, wo so ein bisschen vorgestellt wird, da wäre noch das Thema Autoregulation halt wichtig, wie kann ich im statischen Ansatz quasi mit meiner Ermüdung haushalten, letzten Endes. Wenn ich weiß, zum Beispiel, ich habe ich bin gut drauf, meine regenerativen Kapazitäten mit dem Plan, den ich habe, sind noch nicht voll ausgeschöpft, dass ich manchmal ein bisschen mehr mache, wenn ich merke, okay, ich habe wieder halt äußere oder innere Umstände, die gerade so meine Trainingsperformance oder meine Regenerationsfähigkeit drücken, wie kann ich quasi mein Training anpassen und auch welche Gefahren das letzten Endes hat, ne? Wenn ich natürlich Leute habe, die sagen, naja, heute ist schlecht oder heute geht es mir nicht so gut und so, weil sich dazu tendieren, sich das einzureden. Wir müssen ja immer davon ausgehen, es sind ja nicht alles Elite-Athleten, die jedes Mal auf den nächsten Wettkampf zueifern und jedes Mal on point sind, was die Zielsetzung angeht, wo sie hinwollen. Was natürlich immer so ein Treiber ist dafür, dass man ja eher keine Trainingseinheit ausfallen lässt. Ja. Sondern eher im Zweifelsfall dann noch mehr reingeht, wenn man eigentlich vielleicht mal am Tag Pause zwangsweise einlegen sollte. Ja. Oder halt in Wehwehchen noch weiter reintrainieren. Das ist ja eher die andere Seite, ne? Hat man immer so beide Extreme. Und da muss man sich halt auch gewahr sein vor den Gefahren, die letzten Endes lauern, wenn man sagt, okay, man wendet Autoregulation an in Bezug auf Übungsauswahl, Satzwahl, Trainingszeit, Trainingsfrequenz. Ja, es sind alles sehr große Themen, die man sehr ausbreiten könnte, wo man nicht immer nur Pros hat und sagt, ja, hier Autoregulation ist der Hammer. RPE, Reps in Reserve ist der Hammer, Leute. Vieles wird dann immer so ein bisschen gehypt, aber das meiste muss man leider Gottes relativieren.
Es ist halt, genau, es muss halt immer differenziert für das Individuum irgendwie sein und genau, alles, was du nanntest, ist halt auch aus meiner Sicht eine Sache dessen, wie viel Erfahrungswerte man auch schon angesammelt hat in dem Sport und desto effektiver wird man, ne? Also hatten wir auch bei dem Thema, wie gut ist meine Wettkampfvorbereitung, wie läuft sie, wie kann ich mit Faktoren umgehen, die dann mit reinkommen und wie autoregulativ sehe ich das Ganze und kann es dann auch anpassen, sodass es sinnvoll ist. Das Thema Erfahrungswerte für den einzelnen Athleten und die Selbstwahrnehmung sind halt ein enormer Faktor, den man bei diesen ganzen harten Fakten halt, die man jetzt einfach hinstellt, von der Evidenz auch immer mit einbringen muss. Und was dann die große Kunst ist, wieder das beides zusammenzubringen und dann kommen halt auch richtig geile Sachen dabei raus. Entsprechend. Vielleicht auch beispielhaft die Ergebnisse deiner letzten Jahre, deiner Bodybuilding-Karriere.
Ne? Also ja, so schlecht ist nicht gelaufen.
Nee, kann man so sagen. Alright, cool. Genau, also wer sich jetzt mit dem Antizyklus beschäftigen will, findet ihr alles unten in den Shownotes oder bei YouTube in der Beschreibung. Entsprechend könnt ihr euch das gerne reinziehen. Ansonsten habe ich noch ein Thema auf dem Zettel, was immer so ein bisschen kontrovers diskutiert wird aus meiner Sicht, weil es da noch nicht wirklich so einen Konsens zu gibt. Das Thema Desensibilisierung, Resensibilisierung für Hypertrophie-Reize. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, ich glaube, wesentlich rührte das, glaube ich, aus einer epigenetischen Studie raus, wo man quasi geguckt hat, okay, gibt es Muscle Memory? Also den Effekt, dass du quasi, wenn du zum Beispiel verletzungsbedingt mal nicht trainieren konntest, dann wieder schneller deine Muskulatur, die du verloren hast jetzt in der Zeit, wo du nicht trainieren konntest, wieder schneller aufbaust, die du einmal aufgebaut hattest? Und die Antwort ist ja, ja, also es gibt diesen Muscle Memory Effekt wirklich. Und da hat man halt festgestellt, dass die Leute, die halt trainiert hatten und dann wieder komplett die Muskulatur verlieren sollten, ne? Also dann durften sie ja nicht mehr trainieren. Und als sie dann wieder trainiert haben, haben sie viel, viel schneller die Muskulatur aufgebaut und dann entsprechend auch noch mehr, ne? In einem gleichen beziehungsweise kürzeren Zeitraum schon mehr aufgebaut. Wo halt auch dann in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch richtig einordne, mit aufgebracht wurde, okay, ist es vielleicht sinnig, wenn du die ganze Zeit übelst viel Volumen ballerst, vielleicht auch mal eine Pause einzulegen, weil der Körper reiztechnisch halt so abgestumpft ist, dass er halt zusätzlich nichts mehr Neues aufbaut. Und du natürlich, wenn du jetzt wieder anfängst, relativ schnell wieder dein Status quo hast, wo du sagst, okay, da warst du, und dann vielleicht durch die neue Sensibilisierung nach der Abstumpfungsphase quasi wieder besser aufbauen kannst. Meine Meinung dazu, also ich bin eher der Kandidat, der dauerhaft trainiert. Also ich sag quasi, ich setze komplett auf die regenerativen Kapazitäten grundsätzlich, und ansonsten versuche ich das meiste über halt Gewichtsprogression beziehungsweise höhere Volumina zu regeln ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich könnte jetzt Theorie aufstellen, ob das tatsächlich so der Fall ist oder nicht. Das wäre jetzt mehr oder weniger gesponnen. Ich glaube da noch nicht so wirklich dran.
Ne? Interessant, weil ich halt, also ich mache es gerade jetzt im Sinne von einer Erhaltungs- und dann Minicut-Phase, einfach weil ich es auch noch nie so gemacht habe, weil ich auch immer ja ähnliche Bedenken hatte, oder das heißt Bedenken einfach, es mir vielleicht auch etwas schwerer fiel, mal so das Volumen so runterzufahren. Ja, aber ich werde es jetzt mal am eigenen Leib erfahren, aber der Gedankengang, dass man natürlich einfach erstmal wieder ein bisschen abbaut, das holt man sich sofort schnell zurück und dann produktiver oder wieder besser reagiert auf diese Reize, bleibt ein interessantes Thema halt. Ne?
Ja. Weil du versuchst ja quasi über einen extrem hohen Leistungsstand nochmal wieder rüber zu gappen.
Genau.
Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil der Prozess, erstmal wieder dahin zu kommen, zu sagen, also ich habe vielleicht eine längere Pause gemacht, denn der Prozess, ich komme wieder an den Punkt, und dann zu sagen, okay, jetzt ist es aber so, bei gleichem Volumen baue ich mehr auf, weiß ich nicht. Also es ist eine schwierige Geschichte, weil man muss natürlich auch sagen, bei dem Beispiel, was ich jetzt genannt hatte, das waren jetzt keine Elite-Athleten, ne? Oder keine Athleten, genau, die auf dem hohen Stand waren. Das waren halt die Noobs schlechthin. Die wurden halt mal kurz trainiert, haben dann natürlich, dann kannst du natürlich auch besser die Muskelzuwächse messen und den Verlust, ne, weil da auch mehr bei rumkommt. Und dann wurden sie halt wieder angeschaut. Aber zu sagen, auf einem Top-Level ist das halt wirklich der Fall, sehe ich eher als kritisch an.
Ja, wird schwer, und das, wie du schon sagst, also der Gros der Studien in diesem Bereich, und das ist halt immer die Krux da dran, ist halt sozusagen der Studienaufbau und die entsprechenden Teilnehmer dessen. Du wirst halt keine sehr, sehr fortgeschrittenen Athleten dazu bringen, an solchen Studien teilzunehmen, und das in Zahlen, die so eine Struktur dann auch hergeben, dass man halt auch wirklich sagen, okay, das ist halt wirklich auch nutzbares Datenmaterial.
Ja, Leute.
Was denn?
Nicht nur 6 Leute.
Ja, genau. Ja. Und da ist dann halt wieder, da muss man halt für sich selbst entscheiden, was macht für mich Sinn, was ist vielleicht auf dem Zettel irgendwie sinnvoll, Argumente schon, aber wir werden es sehen. Ich werde mal berichten entsprechend in den kommenden
Wochen. Das heißt, von der Messung her gehst du jetzt rein nach Gewicht und optischen, oder hast du jetzt gesagt, okay, ich mache eine vorher eine komplette Messung, jetzt nach der Off-Phase quasi, also Trainingsauszeit, also Messung und halt ab einer gewissen Zeit wieder
genau.
Eine
Messung. Also es wird halt sowieso so schwer zu messen sein. Ich werde es natürlich an den Trainingsvolumina und an der Performance dann vorher, währenddessen und nachher abmessen können. Ich werde es natürlich auch an der Körperkomposition, das wird am schwersten aus meiner Sicht. Es wird wahrscheinlich auch wieder eher eine Sache sein, wie es sich angefühlt hat und dann vielleicht in Retrospektive von einem halben Jahr, Jahr mir im Gesamttrainingszyklus zugute kam oder vielleicht nicht zugute kam. Und ob dann die Trainingsperformance, die dann besser wird, daran lag, dass ich das jetzt gemacht habe oder nicht, wird sich nicht messen lassen, ja. Aber ich will es jetzt einfach mal ausprobieren, einfach weil ich auch jemand bin, der, wenn er zu lange es nicht macht und ich implementiere zwar auch Deloads, aber immer dann mal dazu neigt, so im Dreivierteljahreszyklus irgendwas mit dem Ellbogen zu haben, irgendwas mit der Hüfte zu haben. Und dann redet man sich jetzt natürlich auch wieder schön ein. Das ist natürlich auch optimal für den passiven Bewegungsapparat. Ja, weißt du selber, man kann sich selbst sabotieren auch ganz gerne und sich Sachen schönreden. Gehört aus meiner Sicht zu diesem Sport auch dazu und ist auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, das auch immer mal wieder zu realisieren für sich. Ist jetzt vielleicht quasi bei mir auch jetzt wieder so ein kleiner Moment, was man sich bewusst macht.
Ja gut, ich finde es ja gut, also finde ich es gut, dass du es austestest, aber ich bin halt auch immer grundsätzlich der Meinung, man sollte sich halt immer gegenüber offenen Sachen, also neuen Sachen offen halten, ne? Und nicht sagen, hier, das, was ich gemacht habe, das hat schon immer funktioniert und deswegen wird es so beibehalten. Kannst du ja gerne machen, bedeutet aber nicht, dass das andere scheiße ist. Ne? Mir ist bloß eingefallen bei der Aktion jetzt her, dass die Messbarkeit halt eine sehr, sehr schwierige ist, weil wahrscheinlich die Zuwächse ja nicht mehr im Kilogrammbereich sein werden dann, sondern eher in einem marginalen Bereich, wo man sagen kann, okay, hier sind ein paar Gramm dazugekommen. Und ob das jetzt Messabweichungen sind oder also so positiv wie negativ, das ist halt immer schwer nachzuvollziehen. Und das macht das Ganze natürlich schwer, dann auch von der Theorie her in praktische Evidenz umzuwandeln.
Da wird es schwer, harte Fakten auf den Tisch zu legen, aber wir werden es sehen. Cool, dann würde ich vielleicht eine Frage noch, dann haben wir gleich fast die Stunde voll gemacht. Das große Thema Overreaching. Ich bin mir jetzt relativ sicher, wenn ich dich richtig auf Social Media verfolge, dass du das Ganze durchaus für dich nutzt. Mit welcher Intention nutzt du das Ganze?
Grundsätzlich ist es ja so, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die Intention ist natürlich, die passiven Strukturen dann entsprechend mal ein bisschen erholen zu lassen, letzten Endes von dem Dauerdruck, den sie quasi ausgesetzt sind, die Sehnen und Bänder und allem, was so mit dranhängt, ein bisschen Ruhe zu geben. Meistens ist es nicht eine muskuläre Geschichte, wo ich sage, ich habe jetzt Probleme, vielleicht noch länger Brust zu trainieren oder länger Beine zu trainieren, sondern da komme ich dann halt wirklich an den Punkt, wo ich dann sagen muss, okay, langsam merke ich es, wie du halt schon gesagt hast, langsam zwickt es vielleicht in der Hüfte, langsam schmerzen vielleicht die Knie von dem hohen Quad-Volumen, was du fährst. Und das ist natürlich der Punkt, wo du natürlich irgendwann sagen musst, okay, jetzt brauchst du mal eine Pause. Weil ansonsten wird das immer schlimmer und dann kannst du ja kaum noch gehen, ne? Oder kannst kaum noch drücken, weil es im Ellenbogen ist, oder dich kaum noch hinsetzen, weil du es in der Hüfte hast. Also die Gelenke sind bei mir auch eher immer so der größte Faktor, wo ich sagen würde, die sind halt am anfälligsten oder da merke ich es am ehesten. Ermüdungstechnisch ist es natürlich, war es in den Phasen, wo ich gesagt habe, ich habe das dynamische Volumen, in allen Bereichen relativ hoch, ne? Also dynamische Aufbaustrategie, dass ich gesagt habe, okay, ich habe überall relativ viel Volumen, mal gucken, was ich ab kann. Mhm. Da war der Ermüdungsfaktor sehr, sehr groß, was ich jetzt in der antizyklischen Variante nicht habe, wo ich ja immer nur Teil Deloads mache nach dem Overreaching, dass ich sage, okay, wenn ich in ein Overreaching gehe, also in ein Volumen, was ich nicht mehr regenerieren kann, dass ich hier dann danach halt nur eine Muskelgruppe oder eine Trainingseinheit, quasi eine Trainingszusammenhang regeneriere. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Brust und Schultern habe oder Brust und Arme zusammen trainiere, also ich habe jetzt momentan einen Dreier-Split, ist vielleicht wichtig dafür zu erwähnen, dass ich dann entsprechend das komplett deloade nach einem Overreaching. War deine Frage nach einem Deload oder nach einem Overreaching?
Nach einem Overreaching, aber du hast es ja, also der Kontext ist ja relativ da, also ich glaube, es haben alle verstanden.
Ja, okay, sorry, ist mir nämlich gerade eingefallen. Ja. Okay, hat er nicht eigentlich nach dem Overreaching gefragt?
Ja, also ich habe verstanden, dass, also du hast es, alles cool. Also die Zuhörer werden wissen, was du meinst.
Ja, okay. Ja, zum Overreaching halt, Sinn des Ganzen ist natürlich, da kommen wir natürlich an den Punkt, das ist so die letzte Trainingswoche bei mir, wo ich sage, die Woche davor habe ich ein Volumen, was ich gerade noch so verkraften kann, regenerativ, und ich meinte ja schon, wenn du halt Volumen nicht mehr wegregenerieren kannst und dann weiter trainierst, dann wirst du schlechter werden, steigt die Verletzungsanfälligkeit, was so ein bisschen mit den Knien und so weiter jetzt schon abgedeckt war. Deswegen versuche ich in der letzten Trainingswoche, wenn ich weiß, okay, es geht jetzt an Deload dran, entsprechend das Volumen so hoch zu setzen, dass ich nochmal sozusagen den ultimativen Trainingsreiz setze, der gerade nochmal die Adaption triggert, um dann aber zu sagen, okay, jetzt brauche ich ja bald auch mehr Regeneration. Und das ist dann der Part, wo der Deload, was ich vorher erzählt habe, mit reinspielt. Ne? Mhm. Das ist so der Wirkungszusammenhang letzten Endes. Weil nach dem Overreaching könntest du halt eigentlich nicht weiter trainieren. Weil es macht keinen Sinn, weiter zu trainieren. Weil dann beförderst du dich ins Aus, beziehungsweise, also dann kommen wir an den Punkt, wo wir ins Overtraining kommen, wenn wir die ganze Zeit in einem zu hohen Bereich, den wir nicht mehr wegregenerieren können, weiter trainieren, und Gefahr hast du natürlich auch, wenn du dann mehrere Wochen in dieser Phase trainierst, weil du es falsch einschätzt, dass du nach dem Deload nicht vollständig regeneriert bist und dann nicht vollständig erholt wieder in einen neuen Trainingszyklus mit einsteigst. Ne? Und dann ist das immer so ein Rattenschwanz, ne? Und dieser Rattenschwanz behindert deinen Muskelaufbau.
Ja. Also es kann ein sehr, sehr nützliches Tool sein, genau, um nochmal am Ende so ein, wie du es schon so schön sagst, die Adaption nochmal so maximal oder das maximale Triggern rauszuholen. Was da immer so ein Gefahrenfaktor ist, dass so das Thema Work Capacity, also was kann der Trainierende in welchem Zeitraum leisten, halt oftmals da der, aus meiner Sicht so der limitierende Faktor ist, den ich sehe. Also um jetzt mal von mir anekdotisch auszugehen, ich habe da schlechte Work Capacity in ganz, ganz vielen Muskelpartien, und dann irgendwie 8 Sätze Waden zu machen, dann fange ich halt bei 15, 14, 13 Wiederholungen und dann bin ich bei 10, 8, 3, ja, und dann wird es halt irgendwann die Frage, ob dann dieser Satz am Ende mit jeweils noch 2 Reps das Overreaching sinnvoll macht, wird dann halt immer ein bisschen fraglich, und das ist halt aus meiner Sicht oftmals bei vielen so ein bisschen die Krux, wenn es darum geht, dann halt die Satzzahlen dann halt wirklich so extrem hochzuschrauben. Ob dann noch qualitativ da was akkumuliert wird oder einfach nur auf, ja, jetzt einfach alles, was geht, bis ich dann halt irgendwie die 4 Stunden Trainingseinheit habe und dann bei Instagram poste, Overreaching ist durch, ich bin tot, yeah. Sushi all you can eat und ja, also weißt, was ich meine. Ne? Ja, klar, das, also man kann das ja gerne mal so ins Übermaß übertreiben, aber davon lebt dieser Sport nun mal einfach auch. Ne? Ja. Cool, haben wir das auch mal so ein bisschen betrachtet. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt mit einer Stunde in auch relativ viel abgedeckt, thematisch, was das Thema Volumen angeht. Ja, Patrick, hat mich enorm gefreut. Ich glaube, war auch sehr erhellend für die Zuhörer und auch mal so deinen Ansatz zu sehen. Wie gesagt, wer den Antizyklus kennenlernen will, hört sich so ein bisschen an wie der Antichrist, der findet das alles unten in der Beschreibung. Finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Approach, werde ich mir auch mal anschauen. Ansonsten, genau, erzähl den Leuten, wo sie dich finden, wo sie mehr von dir hören, sehen können.
Ja, auf YouTube, wie du ja schon grundsätzlich gesagt hast, auch unter Patrick Teutsch. Bei Instagram findet man mich unter Patrick-Teutsch, glaube ich. müsste es sein, ja. Und Facebook-Seite habe ich auch, aber da bin ich nicht mehr, also nicht mehr so wirklich aktiv, ehrlich gesagt. Also YouTube und Instagram sind dann schon die klassischen Geschichten, wo man mich dann findet und wo ich dann auch mehr oder weniger frequentiert was abliefer.
Frequenz stimmt, glaube ich. Die Frequenz stimmt. Cool. Also für alle Zuhörer, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, gerne in die Facebook-Gruppe kommen, The Art of Personal Training, oder jeweils entsprechend auch unter das YouTube-Video, je nachdem, wo es gerade passt, dann versuche ich oder wir das vielleicht nochmal ein bisschen zu betrachten. Ansonsten, Patrick, nochmal vielen, vielen Dank. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und ja, bin gespannt, wie die Resonanz ist und was steht bei dir heute noch an?
Also ich habe heute eigentlich einen Rest-Day, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem hinfahren und mich dann einfach nur mit solchen Geschichten wie Waden und Bauch dann einfach noch ein bisschen auseinandersetzen und ein bisschen ein bisschen Mobility machen.
Ja. Sehr gut, also, sehr gut.
Das ist, ja, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, gerade die Sachen sind halt auch teilweise die Geschichten, die bei mir dann eher zu kurz kommen, also auch Bauchtraining und das Warentraining, wo ich immer der Meinung bin, so viel kommt jetzt auch nicht bei rum, wenn ich sie jetzt trainiere. Also da ist so das Volumen zur Erhaltung gleich null. Aber wenn ich dann höheres Volumen fahre, kommt auch nicht wirklich was bei rum. Wo man dann natürlich immer Kosten-Nutzen-Abwägung ziehen muss, wenn man bei den anderen Muskelgruppen doch schon sehr hohes Volumen implementiert hat. Und wenn ich jetzt die Zeit habe, dann nutze ich die halt auch, ne, um mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ein bisschen Mobility schadet, glaube ich, nie.
Ne? Auch nicht, ne? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, du, dann genießt die Luxusmuskelpartien heute, lass den Bauch brennen und die Waden wachsen hoffentlich. Das Problem haben ja die meisten. Und ja, dann hören wir und sehen wir uns vielleicht zeitnah wieder und nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir einen schönen Tag.
Ja, danke schön. Dir auch, ne?
Danke.
Mach's gut.
Ciao, ciao. Oh.